Von den vielen kontraintuitiven Merkmalen der Quantenmechanik besteht die vielleicht größte Herausforderung für unsere Vorstellung vom gesunden Menschenverstand darin, dass Teilchen erst dann Position haben, wenn sie beobachtet werden. Dies ist genau das, was unsere Standardansicht der Quantenmechanik, welche oft als die Kopenhagener Interpretation bezeichnet wird, von Niels Bohr und Werner Heisenberg, zum Glauben auffordert. Anstelle der eindeutigen Position und Bewegung der newtonischen Physik haben wir eine Wahrscheinlichkeitswolke, die durch eine mathematische Struktur beschrieben wird, die als Wellenfunktion bekannt ist. Wichtig hierbei ist, die Wellenfunktion nicht als eine tatsächliche Welle zu sehen, sondern eine Verteilung an Wahrscheinlichkeiten an möglichen Positionen. Oh, ihr müsst euch anschnallen, die Folge wird extrem. Alle gut aufpassen und gut zuhören. Die Wellenfunktion entwickelt sich unterdessen im Laufe der Zeit, wobei ihre Entwicklung von präzisen Regeln bestimmt wird, die in der sogenannten Schrödinger-Gleichung kodifiziert sind. Die Mathematik hier ist deutlich. Der tatsächliche Verbleib von Partikeln weniger. Bis ein Teilchen beobachtet wird, ein Vorgang, bei dem die Wellenfunktion zusammenbricht oder kollabiert, können wir nichts über seine Position sagen. Und viele Wissenschaftler, zu denen selbst Einstein gehörte, lehnte diese Sichtweise eine Weile ab. Denn sie verändert die Sichtweise auf unsere Realität. Denn was nicht beobachtet wird, existiert nur in einer mystischen Wolke aus Wahrscheinlichkeiten, bis eine Beobachtung stattfindet und die Wahrscheinlichkeitswelle, die Wellenfunktion kollabiert und ein Teilchen eine bestimmte Position bekommt. Aber es gibt noch eine andere Sichtweise. Eine, die es fast seit einem Jahrhundert gibt, in der Partikel wirklich zu jeder Zeit präzise Positionen haben. Diese alternative Sichtweise, bekannt als die Pilot Wave Theory, Theorie der Führungswelle oder böhmische Mechanik, wurde nie so populär wie die Kopenhagener Interpretation, auch weil die böhmische Mechanik impliziert, dass die Welt auf eine Weise seltsam sein muss, dass mir selbst die Kinnlade runtergeklappt ist, als ich zum ersten Mal davon gelesen habe. Die böhmische Mechanik wurde 1927 von Louis de Broglie und 1952 von David Bohm ausgearbeitet, der sie bis zu seinem Tod 1992 weiterentwickelte. Wie bei der Kopenhagener Interpretation gibt es eine Wellenfunktion, die von der Schrödinger-Gleichung bestimmt wird. Darüber hinaus hat jedes Partikel einen tatsächlich bestimmten Ort, auch wenn es nicht beobachtet wird. Änderungen in den Positionen der Partikel werden durch eine andere Gleichung angegeben, die als Pilotwellengleichung oder Leitgleichung bekannt ist. Die Theorie ist vollständig deterministisch. Wenn wir den Anfangszustand eines Systems kennen und die Wellenfunktion haben, können wir berechnen, wo jedes Partikel landen wird. Das mag nach einem Rückfall in die klassische Mechanik klingen, aber es gibt einen entscheidenden Unterschied. Die klassische Mechanik ist rein lokal. Dinge können andere Dinge beeinflussen, nur wenn sie benachbart sind. Im Gegensatz dazu ist die Quantenmechanik von Natur aus nicht lokal. Das bekannteste Beispiel hier für den nicht lokalen Effekt, einen, den Einstein selbst in den 30er Jahren in Betracht gezogen hat, ist, wenn ein Partikelpaar so verbunden oder verschränkt ist, dass eine Messung eines Partikels den Zustand eines anderen entfernten Partikels zu beeinflussen scheint. Die Idee wurde von Einstein als gruselige Fernwirkung oder zu Englisch Spooky Action at Distance verspottet. Aber hunderte von Experimenten, beginnend in den 80er Jahren, haben bestätigt, dass diese ach so gruselige Handlung ein sehr reales Merkmal unseres Universums ist. Nach böhmischer Auffassung ist die Nichtlokalität noch auffälliger. Die Flugbahn eines Teilchens hängt davon ab, was alle anderen Teilchen tun, die von derselben Wellenfunktion beschrieben werden. Und kritisch gesehen hat die Wellenfunktion keine geografischen Grenzen. Es könnte sich im Prinzip über das ganze Universum erstrecken. Was bedeutet, dass das Universum selbst über weite Strecken des Weltraums seltsam voneinander abhängig ist. Die Wellenfunktion kombiniert oder bindet entfernte Teilchen zu einer einzigen, irreduziblen Realität. Und die Unterschiede zwischen der Pilot-Wave-Theorie und der Kopenhagener Interpretation werden klar, wenn wir uns das klassische Doppelspaltexperiment ansehen, bei dem Teilchen, sagen wir mal ein Elektron, durch ein paar schmaler Schlitze gelangen und schließlich einen Bildschirm erreichen, auf dem jedes Teilchen aufgezeichnet werden kann. Und mittlerweile bin ich sehr oft auf das Experiment eingegangen und es hat sogar eine eigene Episode. Also falls ihr noch nicht wirklich versteht, was hiermit gemeint ist, was die Wellenfunktion genau ist und wie sich ein Teilchen verhält, dieses Video jetzt pausieren und das verlinkte Video unbedingt anschauen. Wenn das Experiment durchgeführt wird, verhalten sich die Teilchen wie Wellen und erzeugen auf dem Bildschirm ein bestimmtes Muster. das als Interferenzmuster bezeichnet wird. Und bemerkenswerterweise tritt dieses Muster auf, selbst wenn nur ein Elektron einzeln gesendet wird, was darauf hindeutet, dass jedes Elektron beide Schlitze gleichzeitig passiert. Diejenigen, die die Kopenhagener Interpretation vertreten, leben mit diesem Zustand. Schließlich ist es sinnlos, von der Position eines Teilchens zu sprechen, bis wir es messen. Die Elektronen wirken wie tatsächliche Teilchen, deren Geschwindigkeit zu jedem Zeitpunkt vollständig von der Pilotenwelle bestimmt wird, was wiederum von der Wellenfunktion abhängt. In jeder Ansicht ist jedes Elektron wie ein Surfer. Er nimmt zu jedem bestimmten Zeitpunkt einen bestimmten Platz ein. Doch seine Bewegung wird durch die Bewegung einer ausgebreiteten Welle bestimmt. Obwohl jedes Elektron einen vollständigen, bestimmten Weg durch einen Spalt nimmt, passiert die Pilotenwelle beide Schlitze. Das Endergebnis entspricht genau dem Muster, das man in der Standard-Quantenmechanik sieht. Also beschreibt die Pilot Wave Theory eine fast schon physische Welle. Und für einige Theoretiker hat die böhmische Interpretation einen unwiderstehlichen Reiz. Denn alles, was wir tun müssen, um die Quantenmechanik zu verstehen, ist zu glauben, dass wenn wir über Teilchen sprechen, meinen wir wirklich Teilchen. Dann verschwinden alle Probleme. Die Dinge haben Positionen, sie sind irgendwo. Es ist eine weitaus einfache Version der Quantenmechanik, als das, was wir in den Lehrbüchern finden. Im Laufe der Jahre hat sich die böhmische Sichtweise schwer getan, Akzeptanz zu erlangen und ist hinter Kopenhagener und heutzutage auch hinter der Vielen-Welten-Theorie zurückgeblieben. Ein schwerer Schlag kam mit dem als ISSV bekannter Veröffentlichung, ein Akronym, der aus dem Namen seiner vier Autoren aufgebaut wurde. Das ISSV-Papier behauptete, dass Partikel einfachen böhmischen Trajektorien nicht folgen können, wenn sie das Doppelspaltexperiment durchlaufen. Angenommen, jemand hat einen Detektor neben jedem Schlitz platziert, argumentierte SSV und zeichnete auf, welche Partikel durch welchen Schlitz passierten. ISSV zeigte, dass ein Photon den linken Spalt passieren kann und dennoch nach böhmischer Ansicht immer noch als durch den rechten Spalt hindurch aufgezeichnet wird. Dies schien unmöglich. Es wurde angenommen, dass die Photonen surrealen Bahnen folgen, wie es das SSV-Papier ausdrückte. Das SSV-Argument war ein auffälliger philosophischer Einwand gegen die böhmische Sichtweise. Das sagte zumindest Ephraim Steinberg, Physiker an der University von Toronto. Es hat meine Liebe zur böhmischen Mechanik geschadet, sagte er. Aber Steinberg hat einen Weg gefunden, diese Liebe wiederzubeleben. In seinem in Science Advance veröffentlichten Artikel beschrieb Steinberg und seine Kollegen, was wirklich passiert ist, als sie das ISSV-Experiment tatsächlich durchgeführt haben. Sie fanden heraus, dass die Photonenbahnen doch nicht so surrealistisch sind. Oder genauer gesagt, dass die Pfade surrealistisch erscheinen mögen, aber nur weil man die in der böhmischen Theorie innewohnende Nicht-Lokalität nicht berücksichtigt. Das Experiment, das Steinberg und sein Team durchführten, war analog zu dem Standard-Doppelspaltexperiment. Sie verwendeten Photonen anstelle von Elektronen und anstatt diese Photonen durch ein paar Schlitze zu jagen, passierten sie einen Strahlteiler, ein Gerät, das ein Photon abhängig von der Polarisation des Photons in einen von zwei Pfaden lenkt. Und die Photonen erreichen schließlich eine Einzelphotonkamera, die ihre endgültige Position aufzeichnet. Die Frage, durch welchen von zwei Schlitzen ist das Teilchen gegangen, wird zu welchen von zwei Wegen hat das Photon genommen. Wichtig ist, dass die Forscher Paare von verschränkten Photonen anstelle von einzelner Photonen verwendeten. Infolgedessen könnten sie ein Photon abfragen, um Informationen über das andere zu erhalten. Wenn das erste Photon den Strahler passiert, weiß das zweite Photon, welchen Weg der erste eingeschlagen hat. Das Team könnte dann Informationen aus dem zweiten Photon verwenden, um den Weg des ersten Photons zu verfolgen. Jede indirekte Messung liefert nur einen ungefähren Wert, aber die Wissenschaftler konnten eine große Anzahl von Messungen durchführen, um die Flugbahn des ersten Photons nachvollziehen zu können. Das Team stellte fest, dass die Photonenpfade tatsächlich surreal erscheinen, genau wie SSV vorausgesagt hatte. Ein Photon traf manchmal auf eine Seite des Bildschirms, obwohl die Polarisation des verschränkten Partners besagte, dass das Photon den anderen Weg eingeschlagen hatte. Aber kann man den Informationen des zweiten Photons vertrauen? Entscheidend war, dass Steinberg und seine Kollegen die Antwort auf die Frage, welchen Weg hat das erste Photon genommen? Sie hängt davon ab, wann gefragt wird. Zunächst in den Augenblicken unmittelbar, nachdem das erste Photon den Strahler passiert hat. korreliert das zweite Photon sehr stark mit dem Weg des ersten Photons. Wenn ein Teilchen durch den Spalt geht, hat die Sonde, also das zweite Photon, ein genaues Gedächtnis drüber, durch welchen Spalt sie gegangen ist. Aber je weiter sich das erste Photon bewegt, desto weniger zuverlässig wird der Bericht des zweiten Photons. Der Grund ist nicht Lokalität. Da die beiden Photonen verschränkt sind, beeinflusst der Weg, den der erste Photon nimmt, die Polarisation des zweiten Photons. Wenn das erste Photon den Bildschirm erreicht, ist es wahrscheinlich, dass die Polarisation des zweiten Photons in die eine oder andere Richtung ausgerichtet ist, sodass es sozusagen keine Meinung darüber hat, ob das erste Photon den ersten oder den zweiten Weg eingeschlagen hat. Das Problem ist nicht, dass die böhmischen Flugbahnen surreal sind. Das Problem ist, dass das zweite Photon sagt, dass die Böhm-Trajektorien surreal sind und dank der Nichtlokalität in seinem Bericht dem nicht zu trauen ist. Im Laufe der Jahre gab es sehr viele Angriffe auf die böhmische Sichtweise. Und sie alle sind durcheinander geraten, weil sie falsch verstanden hatten, was der böhmische Ansatz tatsächlich behauptete. Das sagt zumindest Basil Hayley, Physiker an der Birkbeck University of London, der mit Bohm an seinem letzten Buch, The Undivided Universe, zusammengearbeitet hat. Owen Maroney, ein Physiker an der University von Oxford, der bei Hayley studierte, beschrieb ISSV als ein schreckliches Argument. Auf der anderen Seite der böhmischen Kluft beschreibt Berthold Georg Englert, einer der Autoren des SSV, zusammen mit, oh Gott, ich werde die Namen wohl nicht vernünftig aussprechen können, aber versuchen wir es mal, zusammen mit Marlon Scully, George Sussman und Herbert Walter, ihre Arbeit immer noch als tödlichen Schlag für die böhmische Sichtweise. Laut Englert existieren die Böhm-Trajektorien jetzt an der National University of Singapore als mathematische Objekte, aber ohne physikalische Bedeutung. Historisch gesehen lebte Einstein gerade lang genug, um die von Böhms Wiederbelebung von de Broglies Vorschlag zu hören. Und er war nicht beeindruckt und wies ihn als zu simpel ab. In einem Brief an den Physiker Max Born im Frühjahr 1952 ging Einstein auf Böhms Arbeit ein. Haben Sie bemerkt, dass Böhm glaubt, die Quantentheorie deterministisch interpretieren zu können? Dieser Weg scheint mir zu billig. Aber Sie können das natürlich besser beurteilen als ich. Aber auch für diejenigen, die die böhmische Sichtweise mit ihren klar definierten Teilchen, die sich auf präzisen Wegen bewegen, vertreten, bleiben Fragen offen. Und ganz, ganz oben auf der Liste steht eine offensichtliche Spannung mit der speziellen Relativitätstheorie, die eine Kommunikation verhindert, die schneller ist als Licht. Wie Physiker seit langem bemerken, erlaubt eine Nichtlokalität, wie sie mit einer Quantenverschränkung verbunden ist, natürlich keine Signalisierung, die schneller als Licht ist und birgt damit kein Risiko für das Paradoxon des Großvaters oder andere Verstöße gegen die Kausalität. Trotzdem sind viele Physiker der Ansicht, dass mehr Klarheit erforderlich ist, insbesondere angesichts der herausragenden Rolle der Nichtlokalität in der böhmischen Sichtweise. Das Universum scheint es zu mögen, schneller als mit Lichtgeschwindigkeit mit sich selbst zu sprechen, sagte Steinberg. Und ja, ich habe immer noch Schwierigkeiten damit, den Namen Bohm oder Böhm auszusprechen, denn es ist immer noch ein Physiker aus den USA, also ein englischer Physiker. Und dennoch hat er einen deutschen Namen. Also ob Böhm oder Bohm, bitte seid mir da nicht sauer und seid da ein bisschen nachsichtig. Und wie immer bedanke ich mich fürs Zuschauen. Das war recht harter Tobak, ich weiß, und dennoch hoffe ich, dass euch die Folge sehr gefallen hat. Wie immer könnt ihr mir einen Daumen nach oben geben und abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. In der Videobeschreibung findet ihr natürlich weitere Links zu meiner Patreon-Seite, falls ihr mich unterstützen wollt, oder meinen Twitter-Account, Instagram und natürlich unserem Discord-Server. Ruhig mal reinschauen. Bis zur nächsten Episode der Entropy.